Zum Mitnehmen bitte, der Politik-Video-Podcast für Staumann. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer 10. und auch letzten Folge dieser Staffel, der 3. Staffel unseres Podcasts, der Jugendpolitik-Podcast zum Mitnehmen bitte. Und genau, heute soll es das Fazit geben von der Mikroplastik-Reihe. Wir haben uns ja in den letzten 3 Folgen dem Thema Mikroplastik gewidmet. Und Lilly hat ja noch ein paar Interviews geführt.
Genau, also wir haben ja quasi so als Aufhänger das EU-Gesetz zum Thema Mikroplastik genommen, was es jetzt, ich weiß nicht genau, ich glaube es war Oktober, ja, gibt. Und haben danach so ein bisschen mit 2 Fachpersonen aus verschiedenen Bereichen gesprochen, um da noch ein bisschen Input von denen reinzuholen, weil wir ja selber gar nicht wirklich so das Fachwissen da haben und haben dann nochmal mit denen ein paar Interviews geführt und Fragen gestellt, die bei uns noch offen waren. Jeder von uns hat sich ein Interview vorgenommen und in der Folge würden wir das so ein bisschen Revue passieren lassen, was da überhaupt das Fazit aus den Interviews ist.
Genau, das ist der Plan für heute. Ich habe mir das Interview von Dr. Marc Lenz, dem Meeresökologen, rausgesucht. Hat viel Spaß gemacht, das anzuhören im Übrigen. Und genau, ich würde einmal ganz kurz zusammenfassen für euch auch, die alle zuhören und zu gucken, worum es geht. Und genau, größtenteils hat er eigentlich gesagt, dass der Haushaltsmüll die größte Belastung für die Meere ist. Und vor allem in Ländern, also jetzt global gesehen in Ländern, die keine geschlossenen Müllentsorgungssysteme haben wie Deutschland, dass der Müll halt in den Meeren landet. Wobei, glaube ich, auch der Konsens bei euch ja war, dass auch Deutschland teilweise Müll ins Ausland verschifft, verfrachtet und ja, da eben auch nicht sicher ist, okay, man kann nicht ausschließen, dass er dann da auch im Meer landet. Also, dass auf jeden Fall an dem Thema Müllentsorgung gearbeitet werden muss, um die Meere von Plastik und somit auch von Mikroplastik befreien zu können. Und genau, ihr seid auch noch ein bisschen auf das Thema Plastikverschmutzung in der Tiefsee eingegangen, wo er auch meinte, das ist halt super schwierig, da zu forschen, einfach weil es so tief ist. Genau, aber dass es da wahrscheinlich auch Plastik gibt und dass das dann sich noch länger, nämlich nicht nur Jahrhunderte, sondern sondern Jahrtausende eher hält, weil keine Sonne da ist und nichts, das es zersetzen könnte. Genau. Als Gefahr für den, also er hat es eher als Gefahr für die Umwelt, als Gefahr für den Mensch gesehen, ist aber nachher dann zum Schluss gekommen, dass er das Gesetz für gut befürwortet, bewertet und sagt, okay, es ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung, aber es wird jetzt auch nicht die grundlegende Situation in den Meeren ändern, wenn Mikroplastik verboten wird, aber immerhin wird die Freisetzung in der Umwelt reduziert. Genau.
Ich habe mir das Interview mit Frau Dr. Caroline Heer vorgenommen. Sie ist Ärztin für Hygiene und Umweltfragestellung am Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit.
Was ein Name und Titel.
Da kurz kann man es auch als LGL bezeichnen. Und ich habe mit ihr so ein bisschen über die Frage gesprochen, welche Einflüsse hat Plastik überhaupt auf den Menschen? Da sind wir auf 2 Stoffe insbesondere eingegangen, nämlich Bisphenol A und Phthalate. Das sind Stoffe, die häufig auch in Verpackungen von Lebensmitteln vorkommen, also die, mit denen wir häufig im Alltag in Kontakt stehen. Die sind seit ein paar Jahren als riskant betitelt worden von einigen ForscherInnen. Das ist aber momentan sehr schwer zu beurteilen, ob sie wirklich so riskant für den Menschen sind, wie einige sagen oder nicht. Die verschiedenen ForscherInnen kommen da zu verschiedenen Schlüssen und Faziten, ob diese Stoffe wirklich riskant sind und ob ein Verbot dieser Stoffe notwendig ist, weil die Studienlage einfach sehr schwierig da zu beurteilen ist. Es gibt zu einigen der Stoffe nicht genug Studien, um das wirklich fest beurteilen zu können. Und die Studien sind halt meistens, also es sind Studien mit Tierversuchen, die nicht immer vergleichbar mit dem Menschen sind. Also nur weil die Stoffe für eine Ratte schlecht sind, heißt es nicht gleich, dass sie auch für den Menschen schlecht sind. Und es ist einfach schwer zu vergleichen. Deshalb ziehen da die verschiedenen Forscher in andere Schlüsse draus. Einige sagen, ja gut, sie sind aber auch definitiv schlecht für den Menschen. Andere sagen, ja gut, nur weil sie für die Ratte schlecht sind, sind sie nicht schlecht für den Menschen und die müssen nicht verboten werden. Und Frau Dr. Heer hat auch gesagt, dass es ganz wichtig ist, dabei zu gucken, welchen Nutzen haben diese Stoffe eigentlich für uns und welches Risiko mag da vielleicht dann auf uns zukommen, weil einige, also die beiden Stoffe, die, über die wir gesprochen haben, die sind in der Medizin zum Beispiel im Gebrauch und werden da einfach für ganz viele medizinische Geräte, meine ich, genutzt. Und wenn wir auf die verzichten, fehlt einfach ein Teil unserer medizinischen Versorgung und wir haben keine Stoffe, durch die wir das jetzt direkt einfach ersetzen können. Oder zumindest wissen wir nicht, ob die Stoffe, durch die wir das dann ersetzen, besser für uns sind als die, die wir haben.
Okay.
Also die Stoffe, die momentan da sind, also Phthalate und Bisphenol A zum Beispiel, sind halt sehr krass erforschte Stoffe, wo wir schon ziemlich genau wissen, welchen Einfluss die da haben, wenn das überhaupt der Einfluss ist, der stimmt. Deshalb beurteilt sie das so, dass es nicht unbedingt sinnvoll ist, diese Stoffe komplett zu verbieten, ist aber jedoch sinnvoll, es zu gucken, inwieweit wir selber auf diese Stoffe verzichten können. Und darauf sind wir so ein bisschen eingegangen. Genau, falls ihr euch die Folge nochmal im Ganzen angucken wollt und das noch nicht gemacht habt, sind die auf unser, ich weiß nicht, je nachdem, ob ihr das auf YouTube guckt, haben wir die hier verlinkt, oder bei Spotify sind das die beiden vorherigen Folgen in der Playlist.
Genau, also wir verlinken es mal irgendwo hier im Bild. Vielleicht seht ihr was und wenn nicht, dann steht es in der Videobeschreibung. Wir gucken mal, wie es klappt. Genau, okay. Also ich fand es auf jeden Fall beides spannende Interviews. Und ich glaube, was ich bei dem Interview mit Mark Lenz am spannendsten fand, als ich mir das angehört habe, er meinte, die haben ja mit Muscheln geforscht. Also wie Mikroplastik sich auf Muscheln auswirkt und meinte halt, dass da halt so gut wie keine konkrete negative Wirkung festzustellen war. Hat aber auch betont, okay, das sind halt auch Muscheln, das sind ja ganz andere Organismen als Menschen. Also das ist ja nicht zu vergleichen, nur weil es auf Muscheln jetzt keine konkreten negativen Auswirkungen auf den ersten Blick jetzt erstmal hat, dass es auch für die Menschen wirkt. Aber fand ich spannend, dass es ja offensichtlich Tiere gibt und Organismen gibt, die da einfach keinen nichts Negatives von haben.
Wie man an den beiden Interviews, finde ich, sehr gut sehen kann, ist bei denen schon klar, dass sich die Leute, die in dem Bereich Spezialistinnen sind, schon sehr unterschiedlicher Meinung sind. Also ich hatte das Gefühl, Dr. Mark Lenz geht sehr viel darauf ein, dass es wirklich riskant ist. Also zumindest schätzt das Risiko höher ein als Professor Dr. Heer. Und sagt auch, dass wir da wirklich was machen müssen, insbesondere bei diesem. Du bist ja eben auf die geschlossenen und nicht geschlossenen Müllkreisläufe eingegangen, wo er sagt, dass es ja, meine ich, sehr wichtig ist, dass wir gucken, dass wir das ändern, dass es das alles geschlossene Prozesse sind.
Genau, und dass wir halt eben auch dann andere Länder dabei unterstützen, dass das
Genau.
eben global gesehen auch überall geschlossene Müllsysteme sind. Weil er das natürlich sehr auf die Umwelt bezieht, ne? Also dass er sagt, okay, für die Umwelt super, super schlecht. Nicht nur Mikroplastik, sondern Plastik
Plastik
halt
halt.
allgemein.
Ja.
Genau.
Ich hatte das Gefühl, dass das Fazit, was Frau Dr. Herr daraus gezogen hat, so ein bisschen anderes ist, dass sie zwar sagt, ja gut, da mag ein Risiko sein, jedoch schätzt sie das Risiko nicht so hoch ein, dass da jetzt direkt eine Veränderung zumindest von der Regierung oder so kommen müsste, sondern dass wir da selbstständig gucken müssen, was wir machen, was wir sagen, was wir für riskant halten, was wir für notwendig halten, worauf wir verzichten sollten und selber so ein bisschen gucken können. Welche Verpackung möchten wir haben? Weil ganz oft sind diese Stoffe in Verpackung. Ich meine, ich weiß nicht, was es von beiden war, ist in Dosen als Beschichtung drin. Und da kann man dann halt gucken, nimmt man Glaswaren, kauft man in Unverpacktläden auf Märkten ein. Da muss man halt dann selber für sich entscheiden, ihrer Meinung nach, was für einen selber relevant ist und worauf man quasi für sich verzichten kann und was für einen besser ist. Und ich hatte das Gefühl, dass er das ein bisschen anders sieht
Ja,
und
genau. Bei ihm war es halt eher so, ja, jeder muss da jetzt seinen Beitrag zu leisten, aber es muss auf jeden Fall was passieren. Und wo du das gerade angesprochen hast mit den Plastikverpackungen, ihr hattet ja auch drüber gesprochen, inwiefern es für Menschen gefährlich sein kann, die jetzt meinetwegen Fisch verzehren, die in einem, ja, mikroplastikverseuchten Meer, so überdramatisiere ich das jetzt mal, leben. Und da fand ich spannend, dass er meinte, naja, prinzipiell bleibt ja das Mikroplastik erstmal im Magen des Fisches und das ganze Plastik. Und den essen wir ja nicht mit, also nur in den seltensten Fällen. Deswegen sieht er das Risiko für den Menschen dann nachher, der dann den Fisch wiederum verzehrt, als sehr gering. Wobei er auch gesagt hat, okay, die Partikel, die dann nachher nicht im Magen bleiben, sondern halt eben in den Fisch übergehen, den wir essen, die sind ja so, so, so klein und so gering, super schwierig, das zu messen. Also das ist jetzt auch nicht so, dass es da irgendwie abgeschlossene Studien zu gäbe. Das war jetzt nur seine Vermutung. Und dass er der Meinung war, okay, die Gefahr, Mikroplastik oder Plastik generell zu konsumieren, liegt dann ja eher darin, dass der Fisch in Plastik verpackt ist, als daran, dass der Fisch in einem mikroplastikverseuchten Meer gelebt hat. Fand ich auch spannend und bin vor allem auch gespannt, ob sich da noch mal irgendwas ändern wird in Zukunft, dass man die Verpackungsmaterialien von Lebensmitteln noch mal überdenkt, weil das natürlich nicht nur Einwegplastik und Einmalverpackung ist, sondern halt eben auch somit nicht wirklich nachhaltig, sondern ja auch Einfluss auf die Lebensmittel hat, die verpackt sind.
Ja, ich bin da ja auch so ein bisschen mit Frau Dr. Hera drauf eingegangen. Sie meinte ja, sie hat den Vergleich zwar nicht mit Fisch, sondern mit Huhn gemacht, dass sie bei Huhn zum Beispiel, ich vermute, dass sie das dann auch bei Fisch so sieht, das für sinnvoll hält, dass es in Plastik eingepackt ist, weil, also zumindest wenn es in der offenen Theke liegt, ich weiß nicht, wie das dann ist, bei so einem Marktstand, da gibt es ja auch Stände, wo das Fleisch einfach hinter Glasscheiben liegt, das ist wahrscheinlich dann was anderes. Dass es da auf jeden Fall, wenn es im Supermarkt an der Theke liegt, für sie sinnvoll ist, dass es in Plastik eingepackt ist, weil es da sonst einfach angefasst wird und unhygienisch ist. Ich glaube, es ist ganz wichtig dabei, also darauf zu achten bei den Verpackungen, dass sie hygienisch trotzdem bleiben. Also bei Obst und Gemüse würde ich sagen, in den meisten Fällen kann man da aufs Plastik verzichten. Bei Fleisch ist es jetzt, würde ich eher zustimmen, was anderes. Da muss man aber dann vielleicht gucken, es gibt ja Fleischtheken in den meisten Supermärkten. Und Wurst- und Käsetheken und alles Mögliche, dass man vielleicht eher auf sowas umschwenkt und sagt, wir arbeiten einfach mit solchen Theken, wo die Produkte einfach frisch und unverpackt sind und dann kommt man da halt mit seinen Glasboxen oder was weiß ich hin und kriegt das da und wir denken weg von diesem, ich hole mir aus der Theke ein Stück Fla aus, von, aus dem Regal ein Stück Fleisch und kaufe mir das in Plastik, weil dann funktioniert es, glaube ich, wirklich eher schwierig, da aufs Plastik zu verzichten.
Ja, jetzt haben wir so eine schöne Utopiewelt aufgebaut. Aber
Ja.
vielleicht wird es irgendwann Realität, weil, also Fakt ist ja mal, es muss ja was passieren. Also vor allem auf die Umwelt bezogen, ne? Dr. Herz ist ja sehr auf die Forschung und auf den Menschen bezogen. Da ist es vielleicht nochmal was anderes, aber vor allem auf die Umwelt bezogen ist uns ja auch allen klar, dass was passieren muss. Und ja, da meinte Dr. Maglenz zum Beispiel ja auch, dass allein Müll sammeln gehen und den Müll und dieses Plastik wieder aus der Umwelt zu entfernen, auch schon dazu beitragen kann, dass weniger Mikroplastik in die Umwelt abgegeben wird und weniger schädlich ist. Genau, und ja, was auch nochmal zu dem Thema passt, dann, dass man halt nachhaltigere Verpackungsmaterialien verwendet, dass ja auch die Herstellung von diesem Einwegplastik CO2 zum Beispiel in die Umwelt setzt und dementsprechend dann auch wieder zur Erderwärmung und zum Klimawandel beiträgt.
Ja, also ich glaube, was wir so ein bisschen als Fazit ziehen können, ist, dass es auf jeden Fall wichtig ist, dass wir selber gucken, wie können wir auf Plastik verzichten. Das kann dann im Supermarkt sein, dass ich quasi sage, ich kaufe nicht mehr das Fleisch aus dem Regal, sondern gehe dann an die Fleischtheke und ich weiß nicht, wie das ist. Ich glaube, auf dem Markt zumindest kann man mit seiner Brotdose, es mag zwar komisch erstmal sein, aber hingehen und dann das Fleisch in seine Brotdose legen lassen, anstatt dann in die nächste Plastikverpackung, weil dann ist es auch egal, ob ich es im Regal kaufe oder im Endeffekt da an der Fleischtheke.
Zumindest was das
Genau, was
Plastik
das
angeht.
Plastik angeht. Wahrscheinlich ist dann weniger Plastik am Ende an dem Fleisch dran als vorher, als wenn ich es in der, am, im Fleischregal kaufe, aber es ist trotzdem von dem Materialverbrauch derselbe im Endeffekt. Dass man da guckt, dass man guckt, ob man Gemüse nicht ohne Plastikverpackung kauft, zum Beispiel auf einem Markt, wenn es das im Supermarkt nicht gibt. Es ist zwar umständlich, darauf zu verzichten, aber man kann ja zumindest für sich gucken, was da möglich wäre. Und ich glaube, wenn wir alle so ein bisschen darauf achten, dass wir weniger Produkte in Plastik kaufen, dass sich da der Markt vielleicht auch, das wird wahrscheinlich noch Jahre dauern, aber irgendwann anpassen wird, wenn das Kaufverhalten der Menschen sich entsprechend ändert.
Genau, also ich glaube, wichtig ist auch einfach zu betonen, dass jeder einzelne von den Menschen, die gerade zuhören, und auch generell jeder einzelne halt wirklich was bewegen kann, verändern kann. Und ja, genau, das, also jetzt mal zum Thema auf das EU-Gesetz bezogen. Ich denke, was man, was sich da so herauskristallisiert hat, ist, dass es ein Schritt in die richtige Richtung ist, aber noch lange, lange, lange keine Endlösung. Das ist so der Anfang von so einem riesigen, riesigen Marathon. Und das wird und da muss auch noch viel anderes kommen.
Ja, und ich glaube auch, dass wir einfach gucken müssen, dass wir auf so viel Plastik wie es geht verzichten. Wahrscheinlich wird es nie eine komplett plastikfreie Welt geben. Oder zumindest wird es dahin, bis dahin noch Jahre dauern, bis das möglich ist.
Vor allem, weil, wie Dr. Kalinär ja auch schon meinte, ne, es hat ja auch eben seine
Genau, also
Daseinsberechtigung.
wir brauchen einfach in be gewissen Bereichen Plastik, aber in anderen Bereichen ist Plastik einfach auch nur die praktischere Lösung und es gibt andere Möglichkeiten. Wir Menschen sind nur einfach ja manchmal Gewohnheitstiere und ein bisschen faul und dann ist es halt einfacher im Supermarkt das Fleisch in Plastik zu kaufen oder die Plastikflasche zu nehmen, als dann mit einer Glasflasche rumzulaufen. Da meine ich zwar auch, muss man dann halt gucken, wann Glassachen sinnvoller sind und ob das dann nicht auch riskanter ist, wenn man seinem Kind zum Beispiel in die Schule eine Glasflasche mitgibt. Aber da muss man halt so ein bisschen für sich gucken, was da alles möglich ist. Und wenn ihr euch so ein bisschen fragt nach dem Interview immer noch, wie riskant sind die Stoffe jetzt eigentlich wirklich? Weil natürlich ist das auch jetzt die Einschätzung von Frau Dr. Herr gewesen, wie sie die Studien beurteilt. Könnt ihr euch einfach noch mal so ein paar Studien dazu angucken und gucken, wie ihr die selber beurteilen würdet. Also da müsst ihr so ein bisschen drauf achten, meinte sie, aus welchem Blickwinkel die Studie gemacht wurde und von wem die überhaupt gemacht wurde. Also ob sie von einem unabhängigen Institut gemacht wurde oder Leuten, die zum Beispiel mit Plastik zu tun haben, und welche Daten dafür benutzt wurden. Also unter welchem Aspekt das einfach gemacht wurde, dann könnt ihr dann selber so ein bisschen für euch beurteilen, wie ihr das einschätzt, ob ihr jetzt sagt, ich schätze es als riskant an, ich versuche drauf zu verzichten, oder ihr sagt, ja gut, so riskant würde ich es jetzt nicht einschätzen, ich kann es weiter zu mir nehmen quasi.
Ja. Okay, also auch beim nächsten Mal, wenn ihr dann in einem Café seid und sagt, zum Mitnehmen bitte, dann habt auf jeden Fall euren eigenen Becher dabei. Da könnt ihr schon euren Beitrag leisten. Und wenn ihr dann zwischendurch noch so einen To-Go-Becher auf der Straße rumliegen seht, dann hebt den noch auf und packt ihn in den nächsten Mülleimer. Tut ja auch keinem weh und kann nur helfen. Ja, ich schätze, dann sind wir auch schon fast am Ende angelangt, oder? Genau, dann.
Ja, also kommen wir zum finalen Fazit.
Ja.
Und das finale Fazit, was wir ziehen, ist eigentlich, dass es auf jeden Fall wichtig ist, dass wir selber erstmal handeln. Von der Politik weiß ich nicht, ob da jetzt in naher Zukunft noch was kommen wird, erstmal direkt. Und dass es wichtig ist, selber einzuschätzen, wie man die Forschungsergebnisse einfach beurteilt und wie man das selber für sich sieht. Und dass da einfach noch, dass noch ein bisschen Austausch unter den ForscherInnen benötigt, damit sie zu einem gemeinsamen Fazit kommen.
Ja, und somit vielleicht dann auch irgendwann Einfluss auf die Politik haben, die dann, was wahrscheinlich noch in Zukunft, in fernerer Zukunft liegen wird, aber nochmal mehr Entscheidungen fällen. Und genau, größere und mehr Schritte in die richtige Richtung machen. Genau, und halt, ne, Thema Müllentsorgungssysteme ist auch ein großes. Man guckt zum einen, dass Deutschland seinen Müll auch wirklich hier behält und hier, ja, beispielsweise verbrennt oder wie auch immer recycelt, verarbeitet. Aber auch, dass man natürlich andere Länder darin unterstützt, selber diese Systeme aufzubauen. Genau, es ist natürlich auch wieder eine Frage politischer Zusammenarbeit. Vielleicht dauert es noch, aber das wird früher oder später kommen müssen.
Wir hoffen, euch hat das so ein bisschen geholfen, einschätzen zu können, ob das Gesetz jetzt wirklich was bringt und für euch so ein bisschen das Risiko von Mikroplastik zu beurteilen. Das war's mit der Staffel 3 unseres Podcasts.
Genau.
Und in Staffel 4 starten wir mit dem Thema Rassismus, Rechtsextremismus und Diskriminierung.
Ihr könnt gespannt sein auf, ja, man kann schon sagen, eine Podiumsdiskussion. Das können wir schon mal vorwegnehmen. Und mehr sagen wir an der Stelle dazu einfach gar nicht und wünschen euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, je nachdem, wann ihr das hier hört oder seht. Und sagt Tschüss.